أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بارك الله فيك، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، wir machen weiter inshallah mit der Ära des Kalifen Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah ta'ala. Und dieser Kalif ist ein besonderer, deswegen haben wir jetzt auch mehrere Vorträge über ihn gesprochen. Und heute geht es um einen Aspekt, und zwar, dass er der erste Mujaddid ist. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah schickt zu dieser Ummah alle 100 Jahre jemanden, der ihnen die Beziehung zur Religion aufricht, wenn man das so übersetzen kann. Also alle 100 Jahre schickt Allah subhanahu wa ta'ala Menschen, und diese Menschen sorgen dafür, dass die Religion, also die Beziehung der Menschen zur Religion, nochmal erneuert wird. Die Religion ist ja die gleiche, also es wird jetzt nicht die Religion geändert alle 100 Jahre, sondern die Beziehung der Menschen zur Religion. Denn mit der Zeit kann es sein, dass die Religion in Vergessenheit gerät oder die Menschen achtlos werden. Also brauchen sie immer wieder jemanden, oder auch mehrere, die sie erinnern und aufrufen, zurückzukehren zur Religion. Und der erste war eben Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullahu ta'ala, denn er lebte um das Jahr 100 nach der Hijra. Und das sagte unter anderem Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Also er war der Ansicht, dass Umar ibn Abd al-Aziz der erste Mujaddid ist. Denn 100 Jahre vorher lebte ja der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Also, da war ja der Prophet selbst, alaihi salatu wasalam, und die Sahaba, radiallahu anhum, haben diese Religion vermittelt. Und dann 100 Jahre später, ungefähr also, kam eben ein Mensch, der dafür sorgte, dass diese Religion wieder Aufwind bekommt, im Sinne von, dass die Muslime sich an die Religion halten. Und wir werden gleich sehen, was hat er getan. Es geht immer beim Mujaddid, also demjenigen, der das aufricht, wiederbelebt, erneuert, im positiven Sinne, jetzt nicht erneuert im Sinne von Bid'a, damit, das ist nicht gemeint, sondern erneuert, also die Beziehung erneuert. Ja? So, also ein besseres deutsches Wort habe ich jetzt nicht parat. Ja? Renaissance ist zwar ja, Wiedergeburt, aber das ist schon für die Wiedergeburt der Antike, also von daher islamische Renaissance, weiß nicht, ob das da so das passende Wort ist. Auf jeden Fall, er ist ein Mujaddid von Jadid. Jadid ist neu. Ja, also was ist neu? Nicht die Religion, nicht, dass jemand kommt und sagt, guten Tag, wir sind der Liberalismus, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, da kommt jemand, der erfindet eine neue Religion. Das hat er nicht gesagt. Sondern gemeint ist, dass die Beziehung zum Islam aufgefrischt wird, erneuert wird. Und der erste war also Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah ta'ala. Der nächste, also im nächsten Jahrhundert, war es wer? Ja? Al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Warum gerade er, warum wird er genannt von den Gelehrten? Weil er etwas Besonderes getan hat, und zwar das Verständnis von Koran und Sunnah aufgeklärt hat, also die Menschen aufgeklärt hat. Und wir sehen gleich, also zuerst in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ging es ja darum, dass der Islam überhaupt da ist. Ja, der Prophet wurde angegriffen, alayhi salatu wasalam. Hier ging es um den Islam, wie der Prophet sallallahu alayhi wasalam sagte. Die Ersten haben gekämpft um die Herabsendung des Korans, dass überhaupt der Koran da ist. Und die Späteren werden kämpfen um die Umdeutung des Korans. Umar ibn Abdul Aziz hat was gemacht? Durch ihn, mit Allahs Erlaubnis, wurde die Sunnah bewahrt. Wir wissen, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu hat den Koran gesammelt bzw. zusammengetragen und Uthman hat das radiallahu anhu vervielfacht. Also in der Zeit der Sahaba wurde darauf geachtet, dass der Koran bewahrt wird. In der Zeit von Umar ibn Abdul Aziz, sein Lebenswerk ist, dass die Sunna bewahrt wird, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Nun, Al-Shafi'i, sein Lebenswerk ist, dass Koran und Sunna richtig verstanden werden. Und er begründete die Wissenschaft Usul al-Fiqh im Sinne von was? Er hat ein Werk verfasst. Natürlich gab es Usul al-Fiqh schon bei den Sahaba. Aber dass man das darüber schreibt, dass man dieses Wissen verbreitet. Wer ist mit Grund dafür? Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Natürlich sind die anderen drei Imame auch Mujaddidun. Also Leute, die dafür gesorgt haben, dass diese Beziehung zur Religion wieder belebt wird. Wie Imam Abu Hanifa, Imam Malik und auch Imam Al-Shafi'i, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Die Frage, die sich einige Gelehrte gestellt haben, dieser Hadith jetzt, dass jemand kommt oder alle 100 Jahre kommt, wer die Beziehung zur Religion aufrischt, erneuert. Dieser Ausdruck wer, ist damit eine Person gemeint oder eine Gruppe? Also mehrere Personen. Und As-Suyuti rahimahullah ta'ala erwähnte, dass viele gesagt haben, es ist einer jeweils. Immer einer. Er sagte in einem seiner Gedichte, er hat sehr viele Gedichtswerke geschrieben über die islamischen Wissenschaften. وَكَوْنُهُ فَرْدًا هُوَ الْمَشْهُورُ قَدْ نَطَقَ الْحَدِيثُ وَالْجُمْهُورُ. Dass es ein einziger ist, also ein Gelehrter und nicht mehrere, das ist die offizielle Ansicht oder das ist die Ansicht von vielen oder den meisten. Dies geht aus dem Hadith hervor und auch die Ansicht eben der meisten Gelehrten. Andere wiederum sagten, nein, es muss nicht eine Person sein. Es können mehrere sein. Und das hat unter anderem Ibn Hajar, Ibn al-Athir, al-Dhahabi und Ibn Kathir und andere bevorzugt. Also, dass es nicht nur einer ist, sondern dass es mehrere sind. Und in unserer Zeit gibt es auch Mujaddidun. Und dieser Hadith zeigt die Wichtigkeit von zeitgenössischen Gelehrten. Denn wenn wir keine zeitgenössischen Gelehrten bräuchten, warum schickt Allah dann alle 100 Jahre Gelehrte, die die Beziehung zur Religion auffrischen? Das heißt, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, alle 100 Jahre gibt es zeitgenössische Gelehrte, die eine Aufgabe haben, und zwar die Umma wiederzubeleben durch die Religion, zeigt dir, wie wichtig zeitgenössische Gelehrte sind. Denn, wie gesagt, es gibt die Strömung der Fanatiker, die sagen, vergiss zeitgenössische Gelehrte, lass uns zu den Aussagen der Salaf. Aber wer erklärt mir die Aussage der Salaf? Jede Rede kann unterschiedlich verstanden werden. Das gilt nicht nur für den Koran, dass man eine Ayah so verstehen kann. Deswegen sehen wir die Mufassirun, der eine sagt, gemeint ist das. Allah Azza wa Jal sagt ja selbst, im Koran sind eindeutige Ayat und es gibt mehrdeutige Ayat. Auch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel, betet Al-Asr erst in Bani Qurayza. Da einige Sahaba haben es so verstanden, wir sollen tatsächlich erst dort beten. Also haben sie nicht auf der Strecke gebetet. Die anderen haben gesagt, nee, er meinte nur, wir sollen schnell sein. Also haben sie auf der Strecke gebetet. Also der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam kann so verstanden werden und so verstanden werden. Dann doch erst recht Aussagen der Salaf. Und deswegen brauchen wir immer Gelehrte, die uns die Aussagen der Salaf erklären. Wie sollen wir es verstehen? Und das ist der Maßstab, damit du weißt, bist du auf dem richtigen Weg oder bist du abgekommen und in eine Sackgasse gelandet. Was ist der Maßstab? Die zeitgenössischen Gelehrten. Denn dass du selbst zur Primärliteratur gehst, das ist eine Sache, die bedarf sehr viel Wissen. Jahrzehntelangem Aneignen von Wissen. Und wer sind nun die zeitgenössischen Mujaddidun? Es sind, ja, wer weiß es, bitte? Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagte wer? Ja? Ibn Baz, rahimahullah. Ibn Baz wurde gefragt, rahimahullah, wer sind die zeitgenössischen Gelehrten heute? Also in unserem Jahrhundert jetzt. Da sagte er, Al-Albani und wer? Afwan? Nee, der war viel früher. Taqiyuddin Al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Der ist nicht so bekannt wie Al-Albani, aber auch ein großer Gelehrter, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Und da sage ich immer wieder, das ist ein Beleg für die Stellung des Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Denn die Fanatiker, die stempeln ja Al-Albani immer ab. Auch wenn der ein oder andere jetzt eine Aussage von Al-Fawzan bringt, aber inshallah ta'ala, darauf werden wir noch ein, da werde ich noch inshallah was dazu sagen, bi'idhnillahi ta'ala. Wichtig ist was, hat Al-Fawzan rahimahullah Al-Albani abgestempelt? Es gibt nämlich eine andere Audio, aber man sagt ja nicht alle Audios auf einmal, nur das, was man eben sagen möchte, wo Al-Fawzan rahimahullah gefragt wird über Al-Albani rahimahullah, ist er Murji oder nicht? Der sagt, hört auf mit diesen Anschuldigungen, er ist einer, dessen Aqida ist rein. Bitteschön. Und von daher, barakallahu fikum, wir müssen diese Großgelehrten respektieren. Wir müssen uns an diese Großgelehrten halten. Also, Al-Albani rahimahullah ta'ala, natürlich sind das keine Engel, das sage ich doch immer wieder. Es sind keine unfehlbaren Menschen. Es sind keine Menschen, die Propheten sind. Natürlich, Al-Albani rahimahullah oder Ibn Baz oder Ibn Uthaymin können falsch liegen. Das sage nicht ich, Winzling, sondern das sagen die großen Gelehrten. Jeder von diesen drei Gelehrten, die Mujaddidun unserer Zeit sind, weil sie eben einen gewaltigen Beitrag geleistet haben, dass die Beziehung der Muslime zur Religion stärker wurde. Es ist ein einschneidendes Ereignis vor Ibn Baz ibn Uthaymin al-Albani und nach Ibn Baz ibn Uthaymin al-Albani. Das Bewusstsein, was ist Hadith, was ist Sunna, was ist Bid'ah, was ist Aqidah sahiha, was ist Aqidah, die falsch ist. Seit wann hat die Umma eine Wiedergeburt in dieser Sache seit diesen Gelehrten. Und das ist etwas Deutliches, das ist nicht etwas, was man nicht sehen kann. Also müssen wir diese Gelehrten uns als Maßstab nehmen. Wenn sie falsch liegen, natürlich kann jemand einen anderen Gelehrten kritisieren. Sheikh Ibn Baz rahimahullah in seinen Anmerkungen zu Aqidah Tahawiyya sagt über bei dem Satz wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahill, und wir erklären keinen zum Kafir, keinen von den Leuten, die zur Qibla beten, also Muslime, als Kafir, solange er es nicht legalisiert. Ibn Baz rahimahullah hat hier einen Kommentar gemacht, dass die Formulierung so allgemein ist nicht korrekt. Hat Ibn Baz gesagt und deswegen Tahawi vergessen? Das ist der Unterschied zwischen dem Gelehrten und dem Fanatiker. Dass die Gelehrten Al-Albani kritisieren, das ist was ganz Normales. Aber sagen die Gelehrten, A'udhu billah, Al-Albani, dieser Sindiq, dieser Heuchler, dieser, das ist der Unterschied zwischen dem Takfiri und dem Gelehrten. Der Fanatiker fängt an, Al-Albani zu beleidigen, fängt an, über ihn zu spotten, fängt an, über Gelehrte, die Schüler sind von Al-Albani, zu spotten. Als einer von ihnen gestorben ist, sagte einer dieser Takfiris, Alhamdulillah, heute ist einer der Zanadiqa gestorben. A'udhu billah, a'udhu billah. Ist das die Art und Weise von Fawzan, rahimahullah, hafidhahullah? Also, barakallahu fikum, der Maßstab, damit du weißt, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht, sind die zeitgenössischen Gelehrten. Halte dich also an diese Gelehrten. Wenn sie sich einig sind in einer Sache, alhamdulillah, dann ist ja alles klar. Wenn sie sich nicht einig sind, dann weißt du, das Thema kann unterschiedliche Ansichten verkraften. Also mach dich locker und sei kein Fanatiker. Aber das ist der Unterschied zwischen denjenigen, die diesen Gelehrten folgen, und anderen Fanatikern. Und das, leider gibt es verschiedene. Albani sagt, Punkt, aus, Ende, Schluss. Ja, aber Sekunde mal, Ibn Baz sagt was anderes. Nein, das ist eine Bid'ah. Ja, Achi, aber Ibn Uthaymin sagt, es ist keine Bid'ah. Das heißt, wir dürfen nicht die einen zwingen, dass sie die Ansicht eines anderen Gelehrten annehmen. Du folge Dul Albani, rahimahullah. Und ich folge einem anderen. Und er folgt einem anderen Großgelehrten, anerkannten, zeitgenössischen Gelehrten. Aber dass du jemandem zwingst, deinem Gelehrten zu folgen, das ist wieder fanatisch. Das ist wieder Rulu, also Übertreibung. Und da muss ein Mensch aufpassen, dass er nicht in diese Falle des Teufels tappt. Was hat nun Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, denn Schönes getan, sodass man sagt, er ist ein Mujaddid? Und zwar, ich sagte bereits, es geht um die Bewahrung der Sunnah. Die Bewahrung des Korans, Allah Azza wa Jal hat dies bestimmt durch die Idee von Umar, radiallahu an. Und das dürfen wir jetzt nicht vergessen, weil diese gesegnete Familie, Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, hatte die Idee, den Koran zu sammeln, weil die Sahaba, die hatten ja, der eine hat diese Sura, der andere hat diese Sura und so weiter, war nicht an einem Ort. Und Umar radiallahu anh hat zu Abu Bakr radiallahu anh gesagt, bitte sammle diese Utensilien, ja, diese Skripte, wo der Koran steht, sammle sie. Und Umar ibn Abdul Aziz, der natürlich ein Enkelkind von Umar radiallahu anh ist, hatte die Idee, das Gleiche mit der Sunna zu machen. Also die Sunna zu sammeln. Warum wurde die Sunna nicht vorher gesammelt? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Beginn sagte, schreibt nichts auf von dem, was ich sage, außer Koran. Also zu Beginn des Islams wurden die Sahaba aufgefordert, nichts zu schreiben, außer Koran. Warum? Damit man Al-Hadith, die Sunna, nicht mit dem Koran vermischt. Denn Al-Quran, damit wird gebetet zum Beispiel. Al-Quran, das sind die Worte Allahs, die eine Herausforderung darstellen. Die Sunna ist keine Herausforderung an die Menschheit. Macht mal, formuliert mal sowas wie ein Hadith. Nee, das ist keine Herausforderung. Aber der Koran, der ist nicht nachahmbar. Die Sunna, ja, du kannst einen Satz sagen, aber das ist nicht die Herausforderung im Islam, sondern der Koran. Deswegen muss man das schön trennen. Bis die Sahaba ein Gefühl bekommen haben, für was? Für den Koran. Und deswegen sagte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ein Sahabi ihn fragte, soll ich denn das aufschreiben, was du sagst? Denn die Leute aus Quraysh sagten ihm, warum schreibst du denn alles auf? Es kann ja sein, dass er mal was Falsches, also aus Versehen was Falsches sagt. Da fragte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Und zwar war das Abdullah bin Amr. Und er sagt ihm, schreib auf, denn hieraus kommt nur die Wahrheit. Das heißt was? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Religion, ein Gebot ist dieses, jenes, ein Verbot ist dieses und jenes, dann macht er keine Fehler. Er ist unfehlbar, alaihi salatu wasalam, in der Übermittlung der Botschaft Allahs subhanahu wa ta'ala. Und daher gab es einige Sahaba, die Schriften hatten, ja, wie zum Beispiel von Abdullah ibn Amr. Und diese Schrift nannte man As-Sadiqa, die wahre oder wahrhaftige. Warum? Weil das Ahadith al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sind. Ebenso hatte Jabir ibn Abdullah eine Schrift. Was war drauf? Ahadith al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ebenso Anas ibn Malik radiyallahu anhum wa ardahum. Aber es war nicht gesammelt. Also der eine hatte diese Ahadith, der andere hatte jene Ahadith. Es gab keine Sammelstelle der Hadith. Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, hatte nun die Befürchtung, dass die Sunnah nicht mehr bewahrt ist, wenn man sie nicht sammelt. Warum? Weil sich unauthentische Hadithe eingeschlichen haben. Wie kam es zu unauthentischen Hadithen? Unter anderem aus politischen Gründen. Das heißt, irgendjemand möchte etwas erreichen, also erfindet er einen Hadith über, was weiß ich, über die eine Herrschaftsfamilie zum Beispiel. Oder der andere, es gab Feinde des Islams, ja, die Ahadith erfunden haben, damit der Islam verfälscht wird oder gefälscht wird. Und es gab Leute, die haben Ahadith erfunden, aus weltlichen Gründen. Ja, der will seine Ware verkaufen, dann erfindet er einfach mal ein Hadith. Wer dies und jenes ist, der gelangt ins Paradies, zum Beispiel. Also es gab verschiedene Gründe, warum Hadithe erfunden wurden. Ja, und jetzt muss man wissen, was ist richtig und was ist falsch. Also, dazu sagte Al-Imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, einer der größten Hadith-Wissenschaftler, wenn nicht die Überlieferung aus dem Osten kamen, die wir nicht kennen, also die erfunden sind, wenn ein Hadith-Wissenschaftler von diesem Kaliber, Zuhri, sagt, ich kenne ihn nicht, dann heißt es, den gibt es nicht auf dieser Welt. Ja? Nicht so wie unser einer, ich kenne ihn nicht, ja gut, leider kennen wir viele Hadithe nicht. Möge Allah uns immer mehr Wissen geben über diese Religion. Aber Zuhri meint damit, und wir kennen ihn nicht, also wir, wer? Die Truppe der Hadith-Wissenschaftler. Also er ist erfunden. Wäre das nicht so, dass diese Hadithe sich eingeschlichen haben, dann hätten wir nicht die Hadithe niedergeschrieben. Sondern was? Auswendig gelernt und gelehrt. Warum? Ja, weil zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam das nicht getan wurde. Außer einige. Und da sehen wir, wie sehr die Ulama darauf geachtet haben, so zu leben wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Selbst bei dieser Angelegenheit. Was hat nun Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah gemacht? Er hat an seinen Gouverneur von Medina geschrieben. Und dieser Gouverneur war ein Großgelehrter. Das waren Zeiten, wo die Herrscher und Verantwortlichen Großgelehrte waren. Also nicht nur der weiß ein bisschen, Großgelehrt. Und zwar Abu Bakr ibn Hazm. Das ist nicht Ibn Hazm al-Andalusi, der Andalusier, der Gelehrte, der Wahiritische, der Rechtsschule al-Wahiriyya, sondern Abu Bakr ibn Hazm, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Al-Imam al-Bukhari erwähnt in seinem Sahih-Werk, Umar ibn Abdul Aziz schrieb Abu Bakr ibn Hazm an, schau dir die Hadithe des Gesandten an, sallallahu alaihi wasallam, und schreibe sie nieder. Denn ich befürchte, dass dieses Wissen verloren geht, wenn die Gelehrten verschwinden, also wenn sie sterben. Und akzeptiere nur den Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, also einen authentischen. Und verbreite das Wissen. und haltet Sitzungen, sodass dieses Wissen vermittelt wird. Denn das Wissen verschwindet, wenn es geheim bleibt. Was heißt geheim bleibt? Also nur bei einigen Leuten. Und deswegen ist Da'wah so wichtig. Deswegen ist Da'wah so wichtig. Viele denken, ja, ja, es gibt doch den Gelehrten XY, der macht Da'wah. Es gibt doch den Prediger XY, der macht Da'wah. Ja, und? Du kannst vielleicht Menschen erreichen, die ich nicht erreiche. Die hören mir nicht zu, aber die hören dir zu. Und von daher, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es kann sein, dass jemand Wissen vermittelt zu jemandem, der wissender ist. Aber du hast eine Info, die der andere nicht hat. Und deswegen ist das Verbreiten von Wissen die Aufgabe von jedem. Natürlich nicht den Mufti spielen, sondern einfach kopieren, einfügen. Ein Gelehrter sagte, du gibst es so weiter und das war's. Ebenso schickte er, also Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, beziehungsweise bevor wir dann zu Ibn Shihab al-Zuhri kommen, was sagte Umar ibn Abdul Aziz? Er sagte zu Abu Bakr ibn Hazm, schau dir die Hadithe des Gesandten an, sallallahu alaihi wasallam, oder eine Sunnah, ja, also wenn es eine Sunnah gibt, also was Praktisches, also die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder seine Sunnah oder die Hadithe von Amrah ibn Abd al-Rahman beziehungsweise Amrah, Entschuldigung, hier steht Ibn, weil es normalerweise ist Bint, genau, Amrah Bint, das ist wohl ein Druckfehler. Und zwar von Amrah bint Abd al-Rahman, eine Frau. Amrah bint Abd al-Rahman, diese edle Tabi'iyya, also aus der Generation der Tabi'in, ist geboren zur Zeit von Uthman ibn Affan, radiallahu anh, und ist aufgewachsen bei Aisha, radiallahu anh. Und deswegen sagen die Ulama, die Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn al-Madini, auch ein gewaltiger Hadith-Wissenschaftler, oder auch Az-Zuhri, sie lobten sie. Az-Zuhri sagte, ich habe sie erlebt, also er hat sie gesehen, also gehört, und da fand ich, dass sie ein unendliches Meer an Wissen ist. Also sehr gelehrsam. Sie, wo ist sie aufgewachsen? Bei Aisha, radiallahu anha. Und deswegen sagen die Ulama, die wichtigsten Hadithe von Aisha hat wer überliefert? Amrah bintu Abd al-Rahman. Sie ist so sehr berühmt in, als Hadith-Wissenschaftlerin, dass Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, sie extra erwähnt. Also er sagt zu Abu Bakr ibn Hazm, rahimahullah, schreibt die Hadithe des Propheten auf, alayhi salatu salam, die Sunna, insbesondere die Hadithe, die Amrah überliefert hat. Rahimahullah. Warum? Weil er ganz genau weiß, dass sie eine gewaltige Gelehrtin war, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Ebenso schrieb er Az-Zuhri an, also der Gelehrte Ibn Shihab Az-Zuhri, und zwar sagte Ibn Shihab, rahimahullah, Umar ibn Abd al-Aziz hat uns befohlen, die Sunnah zu sammeln, also die Hadithe zu sammeln. So haben wir sie in Heften niedergeschrieben. Dann hat er zu jedem Gebiet Hefte geschickt, also zu jedem Gouverneur, so wie Uthman radiallahu anh Exemplare des Korans verbreitet hat, hat Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah Exemplare der Hadith-Sammlungen verbreitet. Und deswegen sagt Ibn Hajar, rahimahullah, der erste, der Hadith niedergeschrieben hat, war Ibn Shihab al-Zuhri um die 100 nach der Hijra, also das Datum war ungefähr 100 nach Hijra, durch die Aufforderung von Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullahu, rahmatan wasi'a. Das waren Aufforderungen an bestimmte Gelehrte. Zusätzlich dazu hat Umar ibn Abd al-Aziz an alle anderen Gelehrten auch gesagt, bitte sammelt die Hadithe, sodass wir etwas Geschriebenes haben. Denn der Gelehrte mag unzählige Hadithe auswendig kennen, wenn er stirbt, war es das. Und deswegen will er, dass die Hadith niedergeschrieben sind, sodass jeder diese Hadithe auch lernen kann. Wie ging nun Umar ibn Abdulaziz vor, also welche Methode hat er jetzt beachtet? Erstens, wie gesagt, die Personen auszuwählen, die dies umsetzen. Da haben wir ja einige Namen schon gehört, die das übernommen haben. Zweitens, dass er sagte, dass man sämtliche Ahadith niederschreiben soll, die authentisch sind. Also er achtete darauf, auf die Authentizität der Hadithe, denn wie gesagt, da begann es schon mit der Erfindung der Ahadith. Ebenso hat er dafür gesorgt, dass diese Hadithe verbreitet werden, unterrichtet werden, dass sie bekannt gemacht werden. Also es ging ihm nicht nur, okay, einige Hadith-Wissenschaftler sollen diese Hadithe lernen, sondern auch die Menschheit, also die Menschen, die Muslime. Natürlich ist hier zu beachten, dass man, bevor man sich mit den Hadithen beschäftigt, erstmal mit Koran beschäftigt. Und deswegen gab es Gelehrte, die gesagt haben, wenn jemand zum Beispiel zu einem Ibn Shihab al-Zuhri oder einem anderen Hadith-Wissenschaftler kommt und sagt, Assalamu alaikum, ich möchte bei dir Hadithe studieren, dann fragen sie natürlich erst einmal, kannst du den Koran auswendig? Und wenn er den Koran nicht auswendig kann, dann sagte man ihm, geh erstmal Koran auswendig lernen. Das kann man aber jetzt nicht übernehmen auf die Laien, weil einige, es ging hier um Studenten, die jetzt ins nächste Semester wollen, Hadith-Wissenschaft, ja, hast du das erste Semester schon erledigt, Koran? Nein, also bitte erstes Semester. Aber der Laie jetzt, der Laie, soll er kein Hadith lesen, bis er den ganzen Koran auswendig kann? Natürlich nicht. Das heißt, der Laie oder auch der Anfänger, der soll verschiedene Sachen lernen. Und deswegen, die Ulama im Lehrplan, die sagen dir nicht, lern die 40 Hadithe des Nawawi, rahimahullah, erst wenn du den Koran komplett kannst. Nein, nein, die sagen, fang an, Koran auswendig zu lernen und lerne 40 Hadithe von Nawawi. Wir brauchen die Sunna. Wir brauchen die Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Denn in ihnen steckt sehr viel Weisheit. Abgesehen davon, dass Details der Religion in der Sunna stehen. Und deswegen jeder Student der Islamwissenschaften muss ein Werk wie Umdat al-Ahkam oder Bulugh al-Maram lernen. Ob jetzt auswendig oder zumindest behandeln, das ist eine andere Sache. Aber du kannst doch nicht sagen, ich lerne Islam und du hast nie Hadithe der Gebote, Hadith al-Ahkam dir angeschaut. Sowas gibt es nicht auf dieser Welt. Riyadu al-Salihin, lesen, dass man zumindest mal hört, Hadith über die verschiedenen Bereiche der Religion. Also, bitte schön unterscheiden. Du willst Gelehrter werden? Koran awwalan. Nee, ich will allgemein Wissen über den Islam. Okay, dann zweigleisig. Koran lernen, aber auch die Hadithe. Ja, natürlich, du kannst noch nicht lesen, Koran. Du hast noch nicht Juz'a Amma auswendig gelernt. Konzentrier dich erstmal auf Koran. Aber nicht, bis du den komplett auswendig gelernt hast. Nee, hast 1, 2, 3 Juz'e, Bismillah, jetzt kannst du einen Hadith im Monat lernen. Ja, also man muss nicht erst den ganzen Koran auswendig lernen und dann fange ich an mit Ahadith. Ja, sondern diese goldene Mitte sollte beachtet werden. Wichtig bei der Überlieferung war zur damaligen Zeit der Isnad. Das heißt, also wenn die Hadithe gesammelt werden, einfach nur den Hadith, innama al-a'malu binniyat, zum Beispiel, die Taten sind entsprechende Absicht, nein, sondern die Überlieferungskette, al-Isnad. Ibn Sirin sagte, man fragte nie nach dem Isnad, bis die Fitna eingetreten ist. Was für Fitna? Also, dass verschiedene Sekten entstanden sind. In dieser Zeit gab es verschiedene Sekten. Die Khawarij gab es ja schon immer und wird es immer geben. Al-Qadariyya gab es auch. Ja. Dann die verschiedensten Rafida, also Schiiten. Und Rafida, die sind ja Experten im Erfinden der Hadith. Also das ist ja, die haben ja Hadith-Sammlungen, die erfunden sind. Und deswegen sagt Ibn Sirin, rahimahullah, man hat anfangs, bevor, also zur Zeit der Sahaba, die Sahaba haben nicht gesagt, wer hat es gesagt, wo ist die Überlieferungskette, denn die Sahaba sind alle vertrauenswürdig. Aber später dann, als Sekten entstanden sind, sagt er, dann haben wir gesagt, nennt uns eure Männer, was sollen das heißen, eure Männer, eure Überlieferer. Dann schauen wir, ob sie zu Ahlus Sunnah gehören, dann nehmen wir das an, oder zu Ahlul Bid'ah gehören, dann nehmen wir es nicht an. Hier entstand die Wissenschaft Al-Jarh wa Ta'dil. Was heißt Jarh wa Ta'dil? Also das Loben und Kritisieren. Ja, Jarh heißt Verletzen im Sinne von Kritik. Also Hadith-Kritik, also der Tradenten, der Überlieferer. Ist er vertrauenswürdig? War er ganz bei Sinnen? Hat er Fehler gemacht bei der Überlieferung? Und so weiter und so fort. Ebenso wird erwähnt, dass Ishaq ibn Abi Farwa bei Az-Zuhri war. Da sagte er, Ibn Abi Farwa hat gesagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ohne Isnad. Da sagte Az-Zuhri, wie kannst du es wagen, so über Allah zu reden, ohne, also die Hadithe, da geht es ja um die Religion. Ja, also er redet über Allah, das bedeutet, wenn du sagst, Allah liebt das oder Allah sagt das, weil der Prophet es gesagt hat, alayhi salatu wassalam, also sprichst du über Allah subhanahu wa ta'ala, über die Religion Allahs. Da sagte er, wie kannst du über Allah reden, ohne die Überlieferungskette zu erwähnen? Das heißt, sie waren sehr streng in der Erwähnung der Überlieferungskette. Und einer der Gründe, warum unauthentische Hadithe sich verbreitet haben, war, dass man später nicht mehr, also nicht alle, darauf geachtet haben. Es gab Leute, die haben dann Werke verfasst ohne Überlieferungskette. Ja? Und das war dann mit ein Grund, warum auch unauthentische Hadithe sich verbreitet haben. Ebenso war ihnen wichtig, dass der Hadith gemäß des Wortlauts überliefert wird. Und wenn er nicht wortwörtlich überliefert wird, sondern mit anderen Worten, aber die Bedeutung ist die gleiche, dann hat man es auch gesagt. Also ein Hadith. Und das gilt natürlich für Hadith, nicht für den Koran. Du kannst nicht den Koran mit deinen eigenen Worten, der Koran auf Arabisch, du kannst nicht sagen, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, jetzt formulier es jetzt mit meinen eigenen Worten. Das ist nicht erlaubt. So, was ist aber mit der Sunna? Viele Gelehrte sagen, doch, es ist erlaubt. Also, du hast ein Hadith, es gibt einen Wortlaut des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber der Überlieferer formuliert es mit seinen eigenen Worten. Das ist erlaubt, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, dieser Überlieferer kennt sich mit der arabischen Sprache aus. Und wenn wir hier über die arabische Sprache reden, dann ist es nicht, dass du Brötchen kaufst in Dubai, sondern arabische Sprache bedeutet, du kennst dich aus mit der Arabistik, mit der Wissenschaft der arabischen Sprache. Du weißt, was für ein Wort, wie viele Bedeutungen kann es haben, unterschiedliche Bedeutungen haben und so weiter und so fort. Ja, wir reden hier über die Gelehrten, nicht unser einer. Wir reden hier über die großen Gelehrten der damaligen Zeit. Wenn sie also einen Hadith mit ihren eigenen Worten aufsagen, dann wissen die, was der Hadith bedeutet. Auf jeden Fall, das ist die Bedingung Nummer eins. Er kann Arabisch, ist ein Wissenschaftler im Arabischen. Zweitens, dass er den Hadith auch gemäß der richtigen Bedeutung nun überliefert. Drittens, dass es kein Dua oder Dhikr ist. Bei Dua oder Dhikr muss der Wortlaut der gleiche sein. Also du kannst nicht sagen, im Gebet sagt man, Subhana Rabbi al-A'la, so heißt es ja im Hadith, ja, Subhana Rabbi al-A'la im Sujud. Da kannst du nicht sagen, Munazzahun, Allahu Munazzahun. Die Bedeutung ist ja die gleiche. At-Tasbih wa At-Tanzih. Also, was heißt Tanzih? Also, Allah freisprechen. Also, jetzt ungefähr. Im Hadith heißt, gepriesen sei Allah. Du kannst nicht sagen, wir müssen im Gebet sagen, frei ist Allah von Fehlern. Nee, das ist ein Dhikr. Oder ein Dua. Dann muss es wortwörtlich überliefert werden. Aber wenn es kein Dhikr ist, Es ist kein Dua. Der Wortlaut ist kein Gottesdienst an sich. Dann darf dieser Hadith-Wissenschaftler, dieser große Gelehrte, es so überliefern, sodass die Bedeutung stimmt. Und was haben die Sahaba getan? Also das gab es schon bei den Sahaba, radiallahu anhu. Und zwar, es wurde überliefert von Ibn Mas'ud und Abu Darda und Anas, radiallahu anhum, wenn sie einen Hadith überliefert haben, dann haben sie am Ende gesagt, oder wie es der Gesandte gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Damit du weißt, aha, er hat jetzt die Bedeutung wiedergegeben, nicht den Wortlaut. Also so präzise sind die Sahaba. Ebenso auch bei den Tabi'in. Und zwar sagte Ibn Aun, Ibrahim والشعبي والحسن haben die Hadithe gemäß der Bedeutung wiedergegeben, also nicht wortwörtlich. Und Al-Qasim und Ibn Sirin und Raja haben die Hadithe wortwörtlich wiedergegeben. Das heißt, nicht jeder Gelehrte war so fit, dass er jeden Hadith wortwörtlich aufgesagt hat. Aber er kannte die Bedeutung. Also er ändert nichts an der Bedeutung des Hadiths. Und nicht, dass man jetzt denkt, ja, aber was ist, wenn er mal einen Fehler gemacht hat? Der Hadith ist ja da. Es ist ja nicht so, dass der Hadith nicht da ist. Nur dieser eine Hadith-Wissenschaftler hat ihn gemäß der Bedeutung wiedergegeben. Die anderen haben ihn wortwörtlich wiedergegeben. Also nicht, dass jemand jetzt auch wieder Zweifel bekommt, ja. Obwohl Zweifel kann man ja nie bekommen, weil wir, das gibt's ja nur im Urwald. Auf jeden Fall, diese Gelehrten haben also diese Hadithe entweder wortwörtlich wiedergegeben oder gemäß der Bedeutung wiedergegeben. Ebenso haben sie darauf geachtet, wie, also die Aqida dieses Menschen, und da sagte einer der Tabi'in, wenn du mit ihm sprichst und du sagst, Sunnah oder Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, und er sagt, lass uns von dem, gib mir den Koran, dann lass ihn. Wie es heute auch diese Koraniten gibt. Ja? Nee, was ist der Beleg im Koran? Achi, gut, Koranit nicht, achi. Aber hör mal zu, der Beleg ist in der Sunnah. Ja? Das bedeutet also, die Sunna ist auch eine Quelle, und das war ein Maßstab, dass diese Leute, diese Hadith-Wissenschaftler darauf geachtet haben. Erkennt er die Sunna an? Nimmt er die Sunna oder nicht? Wenn er sagt, hör mal zu, lass uns mal beim Koran bleiben. Aha, da riecht's nach was? Nach einem der Bid'a. Und sie haben auch die Überlieferer geprüft. Ja, einer der Hadith-Wissenschaftler sagte, er kam zu einem Gelehrten und hat ihm gesagt, schreib mir mal bitte ein Hadith auf. 400 Hadith hat er aufgeschrieben. Und dann ist er gegangen, und nach einem Monat kam er wieder zu ihm und hat ihm gesagt, tut mir leid, kannst du mir bitte das nochmal aufschreiben? Er wollte nur wissen, ob er es wirklich wortwörtlich kannte. Es war eine Prüfung. Also hat er ihm die 400 Hadith nochmal wortwörtlich geschrieben, dann hat er es verglichen, kein Fehler. Das ist ein Großgelehrter. Diese Sunna hat Allah bewahrt anhand dieser großen Gelehrten. Und wer war Antrieb? Natürlich durch die Bestimmung und Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Umar, Ibn Abdul Aziz, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Eine weitere Prüfung war ja, inshallah werden das besprechen, wenn wir dann bei Imam al-Bukhari rahimahullah irgendwann mal ankommen, dass Imam al-Bukhari auch geprüft wurde mit den 100 Hadithen. Ja, und diese Hadithe wurden gemischt, die Überlieferungskette von einem Hadith wurde an den anderen Hadith angehängt. Also Überlieferungskette von Hadith Nummer 1 wurde angehängt an Hadith Nummer 85. Und die Überlieferungskette von Hadith 85 wurde rangehängt an Hadith Nummer 42. Und da saßen sie, weil sie haben gehört, Imam Bukhari, Mashallah, da hat es drauf, okay, dann wollen wir mal gucken. Und da saßen sie und kennst du den Hadith, der hat gesagt, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und der Imam Bukhari, nee, kenne ich nicht. Es waren 10 Leute, jeder hatte 10 Hadith. Die ersten 10 waren fertig und der Imam al-Bukhari sagt, nee, kenne ich nicht. Die Laien, die man immer auf den Arm nehmen kann, was ist das? Wer ist das? Ja. Nach den 100 Hadithen sagte er, ich kenne es nicht. Und dann sagte er, du hast gesagt, dass der sagte, dass der sagte, dass der sagte, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Aber dieser ist nicht, gehört zu diesem Hadith, den du gesagt hast, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass er gesagt hat, das stimmt nicht, sondern der gehört zu diesem anderen Hadith. Ibn Hajar, rahimahullah, sagte, es ist nicht verwunderlich, dass Al-Imam al-Bukhari die Hadithe korrigiert hat, ja, also wieder zusammengebracht hat. Verwunderlich ist, wie konnte er die falsche Reihenfolge auswendig lernen in einer Sitzung? 100 falsche Überlieferungsketten, also vermischte, durch einmaligem Hören. Da hat es ja nicht aufgeschrieben. Damit ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir über unsere Gelehrten reden. Das sind Genies gewesen. Allah Azza wa Jal hat sie auserkoren, damit diese edle Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bewahrt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gemäß der Sunna leben lassen und gemäß der Sunna sterben lassen und mit dem Imam der Sunna, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Paradies vereinen. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.